Extras. Eine kurze Geschichte des Arbeitsfetischs. Zum Schluss sei ein kleiner Rundblick in die Vergangenheit erlaubt. Wo kommt der Begriff Arbeit überhaupt her? Und seit wann arbeiten die Menschen? Arbeit war nicht immer so belegt wie heute. Wir denken immer, dass Arbeit unser Leben definiert. Den Großteil unserer Existenz waren wir aber Jäger und Sammler und arbeiteten durchschnittlich 3 Stunden am Tag. Darauf weist der Zukunftsforscher Jeremy Rifkin in dem Film »Frohes Schaffen« hin. Eigentlich kannten unsere Vorfahren das Konstrukt Arbeit gar nicht, sondern taten einfach das, was notwendig war, um zu überleben. Sie hat sicher kein übertriebener Arbeitseifer sich selbst oder anderen gegenüber dazu genötigt, eine bestimmte Anzahl an Stunden tätig zu sein. Wenn wir im Internet danach suchen, wie das Geld entstanden ist und wie wir das lästige Tauschen überwunden haben, kommen wir auf den meisten Seiten zu einer zunächst einleuchtenden Erklärung. Dort heißt es, früher hätten Menschen in Gemeinschaften alles miteinander getauscht. Äpfel gegen Brot, Brot gegen Karotten, Karotten gegen ein Messer gegen ein Tuch und immer so weiter. Was aber, wenn die Person mit Äpfeln zwar Brot wollte, aber die Person mit Brot gar keine Äpfel? Dann kam der Tausch nicht zustande und es wurde unglaublich umständlich. In den Wirtschaftswissenschaften wird dieses Problem, dass nicht immer beide Wünsche zusammenpassen, als das der doppelten Koinzidenz beschrieben. Glücklicherweise, so wird uns erzählt, haben die Menschen dann Geld erfunden, um dieses Problem zu lösen. Das ist der Mythos, den uns vorwiegend ÖkonomInnen weismachen möchten. Fragen wir hingegen AnthropologInnen wie Carolyn Humphrey, wirft diese ein anderes Licht auf das Narrativ des zum Scheitern verurteilten Tauschens in der doppelten Koinzidenz. Nach allen verfügbaren ethnografischen Daten hat es das nicht gegeben. Festzustellen ist, dass wir eigentlich immer, auf verschiedene Weise, in Gemeinschaften geteilt haben und nicht in der Logik von Leistung und Gegenleistung interagierten. Die Einführung von Geld hatte den Ursprung in dem Konstrukt von Schulden sowie dem Militär. Friederike Habermann gibt noch einen wichtigen Hinweis zur Geschichte des Tausches. Beispiele für Tausch finden sich dagegen ausschließlich bei Begegnungen zwischen Fremden, die sich höchstwahrscheinlich nie wiedersehen werden und zwischen denen es ganz sicher keine regelmäßigen Kontakte geben wird. Kein Wunder also, dass in den 100 bis 200 Jahren vor Adam Smith die Wörter für Tauschen, zum Beispiel im Englischen, Französischen oder Deutschen wörtlich beschwindeln, hereinlegen und übers Ohr hauen bedeuteten. In der Antike war Arbeit etwas Lästiges und den Niederen überlassen. Eine unglaubliche Kehrtwende stellte sich ab dem 16. Jahrhundert ein, denn der Arbeitsfetisch, wie wir ihn heute kennen und täglich erleben, kam vor allem durch den Siegeszug des Protestantismus in unsere Köpfe und Herzen. Woher kommt der Begriff? Schauen wir in die Etymologie, also die Wissenschaft der Wortherkunft. Im Indoeuropäischen beispielsweise ist von Orb, ein zu schwerer körperlicher Tätigkeit verdrungenes Kind, oder im Slawischen von Robota, Knechtschaft, Sklaverei, die Rede. Schauen wir ins Alt- und Mittelhochdeutsche, überwiegt die Wortbedeutung Mühsal, Strapaze, Not für das Wort Arbeit, Arbeit. Die französischen und spanischen Worte für Arbeit, Travail und Trabajo, leiten sich von einem frühmittelalterlichen Folterinstrument ab, dem Trepalium. Kein Wunder also, dass Arbeit eher negativ konnotiert ist und mit Aussagen wie »Ich muss zur Arbeit« verknüpft wird. Ein kleiner Blick in ein paar besondere Daten zeigt für Zentraleuropa blitzlichthaft einen unfassbaren Prozess. 1517. 2017 haben wir 500 Jahre Martin Luther und die Reformation gefeiert. Damit feiern wir auch Sätze wie Müßiggang ist Sünde wider Gottes Gebot, der hier Arbeit befohlen hat. Der Arbeitsfetisch ist tief in der protestantischen Ethik verwurzelt. Eine US-Studie ergab, dass in protestantischen Ländern noch immer mehr Menschen einer Lohnarbeit nachgehen als in katholischen, islamischen und hinduistischen. Papst Gregor IX. Erließ im Jahre 1232, dass es ab sofort 85 arbeitsfreie Feiertage geben solle, um sich Gott zuzuwenden. 1517, als Martin Luther die 95 Thesen an die Schlosskirche in Wittenberg hämmerte, ging es stark abwärts mit den arbeitsfreien Feiertagen. Luther forderte dort, dass man alle Feste abtäte und allein den Sonntag behalte, denn so wie nun der Missbrauch mit Saufen, Spielen, Müßiggang und allerlei Sünde im Gange ist, erzürnen wir Gott mehr an den heiligen Tagen, denn an den anderen. Zusätzlich, entgegen mittelalterlicher Tradition und dem biblischen Gebot, verkündete er, dass heilige Tage nicht heilig, Werkeltage aber heilig sind. Damit reduzierten sich im Zuge der Reformation die Feiertage von ehemals 156 auf 2: Weihnachten und Ostern. 1547. Bis dahin war das Betteln in Europa noch ein legitimer Lebensstil, um sich über Wasser zu halten. 1547 änderte sich dies schlagartig mit einem Erlass des ersten protestantischen Königs in England namens Edward VI. Wenn jemand zu arbeiten sich weigert, soll er als Sklave der Person zugeurteilt werden, die ihn als Müßiggänger denunziert hat. Er hat das Recht, ihn zu jeder auch noch so ekligen Arbeit durch Auspeitschung und Ankettung zu treiben. Wenn sich der Sklave für 14 Tage entfernt, ist er zur Sklaverei auf Lebenszeit verurteilt und soll auf Stirn oder Backen mit dem Buchstaben S gebrandmarkt, wenn er zum dritten Male fortläuft, als Staatsverräter hingerichtet werden. Der Meister kann ihn verkaufen, vermachen, als Sklaven ausdingen, ganz wie anderes bewegliches Gut und Vieh. 1589. Und so ging es dann auch weiter. Die ersten Arbeitshäuser wurden 1589 in Amsterdam eröffnet, um die Abneigung gegen die Arbeit zu kurieren. Die angeblichen Heilmethoden sind kaum vorstellbar. Die als arbeitsunwillig gebrandmarkten Menschen wurden in einen Kerker gesperrt. Dieser wurde nach und nach mit Wasser gefüllt. Sie mussten ständig pumpen, um nicht zu ertrinken. Die angeblich Arbeitsscheuen sollten dabei lernen, dass ununterbrochenes Arbeiten überlebensnotwendig sei. In ganz Europa war ein rasanter Anstieg solch grausamer Zuchthäuser zu verzeichnen. 1789. In Frankreich erging infolge der Französischen Revolution 1789 ein Gesetz zur Beseitigung des Bettelwesens und damit einher die Einführung neuer Arbeitszuchthäuser. Im Jahr 1861 sagte der Journalist Wilhelm Heinrich Riehl in seinem Buch »Die deutsche Arbeit«: Er soll zur sittlichen Arbeit als einer freien persönlichen Tat erzogen werden durch Zwangsarbeit. 1969. Erst 1969 wurden diese Gefängnisse, in denen Menschen bis zur Erschöpfung hart arbeiten mussten, in Deutschland abgeschafft. Und erst 1974 wurde aus dem Sozialhilfegesetz gestrichen, dass angeblich arbeitsunwillige Menschen in geschlossene Anstalten unterzubringen seien. Aber warum verschwanden diese Einrichtungen? Gab und gibt es keinen Arbeitsfetisch mehr? Doch, leider sehr wohl. Und dabei noch perfider verankert als zuvor. Denn das Arbeitshaus verschwand im Äußeren und verlagerte sich ins Innere, wie Theologe und Soziologe Reimer Gronemeyer Überlegungen des Historikers und Philosophen Michel Foucault treffend auf den Punkt bringt. Langsam aber sicher wanderten die Tugenden der Arbeitsgesellschaft in die Menschen ein, bis sie schließlich von selbst tun, was sie sollen. Sie müssen dann nicht mehr zu Ordnung, Pünktlichkeit und Gehorsam erzogen werden, sondern sie betrachten die Arbeit als das Sinnzentrum ihres Lebens und verachten alles, was nicht den Imperativen der zu Gott gewordenen Arbeitsidee gehorcht. 2018. Heute erhält jene Person, die die Bundesarbeitsagentur leitet, das 58-fache vom Hartz-IV-Gehalt und leitet damit die Institution, die es ermöglicht, dass das Existenzminimum durch Sanktionen noch kürzbar ist. Obwohl doch ein Minimum eigentlich das Mindeste ist, was einer Person zustehen sollte, bringen es die Jobcenter immer wieder fertig, dass über diese Sanktionen Menschen ihrer Existenz beraubt werden, um sie gefügig zu machen. 34.000 Hartz-IV-EmpfängerInnen wurde sogar im Jahr 2017 das Geld vollständig gestrichen. Das löst Existenznot und Angst aus. Insgesamt ist die Geschichte der Arbeitskritik im Grunde ebenso lang wie ihr Phänomen selbst. Eine kurze, unvollständige Aufzählung von DenkerInnen und Strömungen, die sich mit Arbeitskritik beschäftigt haben. Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Paul Lafargue, Heinrich Böll, Herbert Marcuse, Ivan Illich, Bob Black, Bertrand Russell, Guy Debord. Kritische Theorie, Operaismus und Postoperaismus, die Situationistische Internationale sowie aus anarchistischen Kreisen stammende Anti-Arbeitsbewegung. Weiter zu nennen sind im aktuellen Diskurs Kathy Weeks, David Frein, Roland Paulsen, Peter Seifert, Michael Hirsch, Marianne Gronemeyer, Friederike Habermann und viele mehr. Doch Geschichte wird gemacht. Ich gebe Karl Marx recht, wenn er sagt, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern.